SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Der Skandal ist schon was her, aber spüren kann man ihn auch heute noch. Anfang der 80er Jahre fand Sophie Kall das Adressbuch eines Mannes. Sie rief seine darin verzeichneten Freunde an und ließ sich den Mann beschreiben. So entstanden Kolumnen, die später zu einem Buch gebündelt wurden. Das Buch aber wurde in Frankreich verboten, zu indiskret. Erst jetzt, 36 Jahre später, liegt es auf Deutsch vor und wir stellen es gleich vor. Außerdem hängen wir zum neuen Jahr einen druckfrischen Literaturkalender an die Wand. Und natürlich gibt's auch eine Kalendergeschichte zu hören. Eine Schwarzwaldgeschichte von Johann Peter Hebel von 1812. Dies sind nur einige Themen aus der heutigen Sendung. Dazu gibt's Musik vom Album Estampi vom Ensemble Nun. Mittelalterliche Tänze, modern interpretiert. Passend zu den Kalendern, Büchern und Geschichten heute, die häufig Historisches aufgreifen und doch ganz frisch daherkommen. Früher jobbte die Künstlerin Sophie Kall als Stripperin. Kein Zufallsjob, wenn man sich Kalls Kunstwerke anschaut. Denn ihr geht es meistens darum, sich selbst oder andere irgendwie zu entblättern. Einmal zum Beispiel bat Sophie Kall ihre eigene Mutter, einen Detektiv auf sie anzusetzen. Sie wollte wissen, was so ein Detektiv über sie, Sophie Kall, alles herausfinden kann. Doch auch sie selbst spürte einmal einem Mann hinterher, dessen Adressbuch sie in Paris gefunden hatte. Er hieß Pierre D. und aus ihren Recherchen machte sie zuerst Kolumnen und dann ein Buch. In Frankreich war dieses Buch lange verboten. Jetzt liegt es erstmals auf Deutsch vor. Wolfgang Schneider hat es gelesen.
1983 fand Sophie Kall das Notizbuch eines Mannes mit hunderten Namen, Adressen, Telefonnummern und knappen Aufzeichnungen, Koordinaten eines fremden Lebens. Bevor sie das Adressbuch kommentarlos an den Eigentümer Pierre D. zurückschickte, kopierte sie es. Dann rief sie viele der Menschen an, deren Nummern darin verzeichnet waren. Wenn sie dazu bereit waren, machte sie Treffen mit den Freunden und Bekannten von Pierre D. aus. Wie eine Detektivin sammelte sie Informationen über ihn, um ein Bild des Fremden zu entwickeln und immer weiter zu vervollständigen. Und es sollte keine private Neugier bleiben. Sophie Kall verfasste über Pierre D. 28 Kolumnen für die vielgelesene Tageszeitung Libération, die mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotos versehen das vorliegende Buch ergeben. Aus anfangs vagen Umrissen entsteht dabei ein immer detailschärferes Bild des Mannes. Pierre D. ist ein Intellektueller von Anfang 30, ein Filmkenner und Kritiker, der in seinen Kreisen für seine Expertise geschätzt wird, aber mit seinen eigenen Drehbüchern und Kurzfilmen wenig Erfolg gehabt hat. Inzwischen unterrichtet er an einer Filmhochschule. Auch sein Charakter zeichnet sich immer deutlicher ab. Pierre D. ist ein kommunikativer Einzelgänger, ein leicht verschrobener, verträumter, aber gerade wegen seiner intelligent-clownesken Art beliebter Mann. Ein Geschichtenerzähler, ein Philosoph.
Er ist sehr witzig, ein Verführer. Wenn ihm eine Frau gefällt, zeigt er sein Verlangen deutlich. Und mit einem Mal zieht er sich aus dem Spiel der Verführung zurück.
So teilt es eine gewisse Claire T. mit. In den Auskünften eines anderen Freundes wirkt diese Erotomanie allerdings weniger souverän.
Die Liebe ist für ihn ein aussichtsloses Unterfangen. Er verliebt sich systematisch. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er nicht die geringste Chance hat.
Es gibt immerhin 150 Frauennamen im Adressbuch. Pierre D. aber wohnt allein in einer unaufgeräumten Pariser Wohnung, vollgestopft mit Büchern und Papierkram. Er liebt Comics, Slapstick und Science-Fiction. Weniger Sinn hat er offenbar für Pflanzen. Jedenfalls bezeichnet ihn ein italienischer Freund als Pflanzenkiller. Er habe Pierre D. für einen Romaufenthalt seine Wohnung überlassen und der habe das Gießen in der Sommerhitze schlicht vergessen.
Um ihn herum die schwarzen, verbrannten Pflanzen. Er hatte nichts bemerkt. Wegen dieses Genozids überlasse ich ihm nie wieder mein Haus. Mein Vertrauen in ihn reicht nicht mehr aus, um ihn mit lebenden Geschöpfen allein zu lassen.
In nüchternen, protokollierenden Sätzen präsentiert Kall in ihren Kolumnen, was sie über Pierre D. erfährt. Viel Gutes, manch Skurriles, aber auch weniger Schmeichelhaftes. Allerdings hat man bald den Eindruck einer gewissen literarischen Stilisierung und Verdichtung, was durch die Fotos der Buchfassung noch verstärkt wird. Sie greifen Motive der Texte auf, entrücken sie durch ihre artifizielle Schwarz-Weiß-Ästhetik, aber ins Unpersönliche, Unverbindliche. Sophie Kall war das Objekt ihres Voyeurismus von Anfang an sympathisch. Sie hatte das Gefühl, mit Pierre D. vertraut zu werden, wie mit einem Freund, und imaginierte sogar die Möglichkeit einer Liebesgeschichte. Er dagegen reagierte bestürzt und beschämt, als er von einem längeren Aufenthalt in Lappland zurückkehrte und von seiner Öffentlichkeitswirksamkeit erfuhr. Gegenüber Kall war er schroff abweisend. Er forderte von Libération eine Seite zur Gegendarstellung und ließ dort ein Nacktfoto der Künstlerin abdrucken, das sie im Rahmen eines ihrer Projekte längst selbst veröffentlicht hatte. Eine also eher hilflose Form der Rache. Zu Pierre D.'s Lebzeiten durfte das Adressbuch nicht mehr publiziert werden. Er starb 2005, gerade einmal 57 Jahre alt. Viele Aspekte des Projekts, das in den 80er Jahren einen handfesten Skandal auslöste, bestimmen auch aktuelle Debatten, insbesondere die Verflüchtigung der Privatsphäre und der Datenklau, für den heute allerdings nicht Künstler, sondern Hacker und vor allem die großen Internetkonzerne mit ihrer algorithmischen Vermessung des Menschen verantwortlich sind. In der heutigen Diskussion um das Adressbuch wird allerdings auch behauptet, dass die Transparenz, die Pierre D. noch als rücksichtsloses Eindringen in seine Privatsphäre empfand, durch die sozialen Medien alltäglich geworden sei. Inzwischen trügen die Menschen ihr Privatleben doch freiwillig in die digitale Öffentlichkeit. Dieser Vergleich hinkt jedoch. Wer sich heute in den sozialen Medien selbst darstellt, dem ist es um ein attraktives Porträt seiner selbst zu tun. In Kalls Projekt aber geht es um intime Äußerungen und Urteile über einen anderen Menschen.
Mit seinen schwarzen Hosen und weißen Hemden sieht er aus wie ein Pinguin, wie eine Figur aus einem Kinderbuch. Gutgläubig und gleichzeitig gebildet. Er ist der Typ Mensch, der sogar von einem Computer vergessen werden würde.
So äußerte sich eine gewisse Marianne B. über Pierre D. Wer möchte solche Sätze über sich in der Zeitung oder in den sozialen Medien lesen? Eine andere Freundin meinte:
Er ist ein hilfloser Kerl, der damit gut zurechtkommt. Er hat ganz eigene Sauerstoffquellen.
Kurz, hier geht es um etwas anderes als die Inszenierung des eigenen Lebens. Deshalb lässt sich Pierre D.'s Ärger heute genauso gut verstehen wie vor 40 Jahren. Tatsächlich sind wir seitdem eher noch empfindlicher geworden. Gerichtsurteile über Romane, die ungebeten die Privatsphäre von realen Menschen ausstellen, belegen es. Und wohl auch der Umstand, dass Sophie Kall heute keine große Tageszeitung mehr fände, die mit ihr beim künstlerischen Stalking kollaborieren würde. Insofern ist das Projekt historisch geworden. Gerade deshalb erscheint dieses Buch aber auch als Kostbarkeit. Es ist ein kleines Meisterwerk der Indiskretion und Pierre D. erweist sich darin nicht nur als Fliege im Spinnennetz, sondern auch als erstaunlich archetypischer Franzose sowie als Repräsentant seiner Generation, der 68er. Das Adressbuch ist ein Experiment der literarischen Menschenkunde, das mit dem Abstand der Jahre an Reiz gewonnen hat. Damals war es ein Skandal, heute ist es eine berührende Charakterstudie.
Wolfgang Schneider besprach Sophie Kalls Adressbuch, aus dem Französischen übersetzt von Sabine Erbrich und erschienen im Surkamp Verlag. Ein beeindruckender Band, der auf swr2.de ab morgen auch das Buch der Woche ist. Ein neues Jahr ist angebrochen und das heißt auch, ein neuer Kalender hängt an der Wand. Vielleicht auch bei Ihnen und vielleicht ist es sogar ein Kalender aus der Edition Momente, gestaltet von Elisabeth Rabe und Regina Vitali, den wohl erfahrensten Kalendermacherinnen in Deutschland. Denn sie machen schon seit 1985 Literaturkalender, zuerst gut 30 Jahre lang im Arche Verlag und seit 2 Jahren in der Edition Momente, ihrem neuen Verlag. Und darum soll es jetzt gehen, ums Kalendermachen. Zum Gespräch aus Hamburg zugeschaltet ist jetzt Elisabeth Rabe. Guten Tag, Frau Rabe.
Ja, guten Tag, Frau Borchert.
Ja, wenn ich diese Woche auf Ihren Literaturkalender schaue, dann sehe ich Umberto Eco, der einen Vorhang wegzieht, als würde er sagen, Bühne frei für 2020. Ja. Wie kam denn der Umberto Eco zu dieser Ehre, das Jahr zu eröffnen?
Umberto Eco ist am 5. Januar geboren. Und wir haben normalerweise, wähle ich die Autoren nach den runden Geburts- und Todestagen aus. Im Jahr jetzt, also in dem neuen Jahr, gibt es natürlich hundertste Geburtstage, wie zum Beispiel Celan oder Bukowski, auch den 250. Geburtstag von Hölderlin oder Sophie Miró und auch Todestage natürlich, hundertster Todestag von Richard Demel und sogar der 325. Geburtstag von Johann Christian Günther, dem Barockdichter, aber natürlich, damit füllt man noch keinen Kalender. Das heißt, ich schaue dann in den Wochen, in denen es nicht diese runden Gedenktage gibt, schaue ich mich nach einem anderen Autor oder nach einer anderen Autorin um.
Der Umberto Eco hat ja auch keinen runden Geburtstag, aber eben. Er hat eben in der ersten Januarwoche Geburtstag.
Genau, ja.
Und was ist das Schöne jetzt an diesem Eco-Bild oder an dieser Eco-Auswahl, womit Sie das Jahr beginnen?
Ja, jeder Kalender seit 85 steht unter einem bestimmten Thema. Und das Thema in diesem Jahr ist Glück und Leid des Seins. Und da habe ich natürlich nach einem Text gefahndet, wo eben beide Momente, nämlich das Leid und die Freude oder die Freude und die Traurigkeit in dem Text vorhanden sind. Und das ist in diesem Text, wo er eben sagt, wenn er fertig ist mit seinem Buch, denkt er eigentlich immer noch darüber nach, wie schön es war, 6, 7, 8 Jahre an einem Buch zu schreiben und in dieser Welt zu leben. Und dann, dass die Traurigkeit beginnt, wenn der Roman zu Ende ist.
Ihre Kalenderblätter zeigen immer ein Bild des ausgewählten Autors oder der ausgewählten Autorin, außerdem einen kleinen Infotext zu ihm oder ihr und außerdem ein Zitat. Die Hauptsache scheint mir das Zitat zu sein, oder?
Ja, unbedingt. Es unterscheidet sich auch daher von anderen Literaturkalendern, dass ich mich ganz auf autobiografische und authentische Texte konzentriere bei der Recherche. Also das heißt auf Briefe, auf Erinnerungen, auf Memoiren oder wie zum Beispiel hier auf seinen Aufsatz, den Eco geschrieben hat, wie ich schreibe, aus dem Essay stammt dieses Zitat.
Und was macht ein gutes Zitat aus? Es muss natürlich zum Oberthema passen. Das ist jetzt in diesem Fall vom Glück und Leid des Seins. Da denkt man ja, da passt ja eigentlich alles rein.
Ja, aber es muss natürlich, erstens darf es eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Zweitens muss es in sich schlüssig sein. Und es ist jedes Mal doch ein Text, der die Leserin und den Leser durch die Woche begleiten soll.
Sie suchen die Zitate aus, Sie suchen die Autoren aus und dann kommt Ihre Kollegin Regina Vitali ins Spiel, die sucht dann die Fotos. Ist das nicht eigentlich sehr einfach? Man nimmt einfach das Foto, das vom Verlag des Autors kostenfrei angeboten wird?
Ja, nein, also das machen wir grundsätzlich überhaupt nicht, sondern wir suchen immer das außergewöhnliche Foto. Ein Foto, was passt, das heißt entweder von der Zeit her, in der das Zitat entstanden ist oder vom Alter des Autors her, wenn er diesen Text geschrieben hat. Also keine einfach, ja sagen wir mal, einfach nur eine Illustration, sondern es soll schon das Zitat auch dokumentieren, aber auch wiederum mehr dokumentieren, nämlich einfach ein hinreißendes Foto sein von tollen Fotografen. Und dieses Foto jetzt von Umberto Eco, das habe ich auch in dem Kurztext geschrieben, ist von Isolde Ohlbaum, dieser Fotografin, die in München lebt.
Sie müssen ja weit im Voraus arbeiten. Für uns fängt das Jahr 2020 jetzt an, aber Ihr Kalender, der ist schon ziemlich lange fertig, oder?
Ja, der Kalender hängt ja bereits in den Buchhandlungen Ende Juni. Also er wird April, Mai gedruckt und dann wird er gebunden. Mitte Juni wird er ausgeliefert und dann ist er in den Geschäften zu haben. Ja, und das stellen wir fest, dass das Kalendergeschäft inzwischen also bis in den Januar und den Februar hineinreicht.
Sind Ihnen im aktuellen Kalender, das sind 53 Kalenderblätter für 53 Kalenderwochen, sind Ihnen da alle Blätter gleich lieb oder haben Sie da auch Lieblinge darunter?
Also ich will es einmal so sagen, natürlich, jedes einzelne Blatt ist ja in irgendeiner Weise im Zusammenhang entstanden. Also die Blätter und die Autoren stehen zwar hintereinander, haben aber oft, und manchmal merkt es jemand, manchmal auch nicht, dass es auch eine Art Komposition ist. Das heißt, dass die Autoren eine Verbindung haben. Also wenn ein Autor schreibt, kann es sein, dass im Kalender die Autorin antwortet später. Oder meinetwegen in diesem Kalender habe ich zum ersten Mal versucht, da ja die Auswahl der Autoren sich nicht wie zu Anfang sehr eurozentriert oder sogar deutsch zentriert war, sondern habe ich bei diesem Kalender habe ich ja zum ersten Mal noch mehr die Weltliteratur mit einbezogen, also einen indischen Autor, die georgische Literatur, afrikanische Literatur, viel Israel. Und dabei habe ich dann festgestellt, das hat sich dann so von selbst ergeben, dass zum Beispiel eben jemand wie Amos Oz sich freut und durch das Kibbutz läuft, als er von Samuel Anjong, das ja ein großer, alter, jüdischer Autor war da zu der Zeit in den 70er Jahren. Er hatte ihm seinen ersten Erzählband geschickt und er hat ihm zurückgeschrieben. Und das ist ein so glücklicher Moment. So habe ich natürlich dann auch Anjong mit hineingenommen. Also Sie sehen, dieser Kalender hat auch innerhalb der Wochen so Verbindungen.
Ja, die geheimen Beziehungen der einzelnen Kalenderblätter untereinander. Man merkt es, wenn man intensiv liest. Mir hat gut gefallen, dass Sie im März zum Beispiel zu seinem 250. Geburtstag nun auch Friedrich Hölderlin mit drin haben. Und gleich auf dem nächsten Blatt dann die Autorin Sophie Mereau, Sie haben sie eben schon erwähnt, ebenfalls im März vor 250 Jahren geboren. Ja. Aber die wird natürlich dieses Jahr nicht so massiv erinnert wie Hölderlin. Ist Ihnen das auch wichtig, also Aufmerksamkeit ein bisschen zu streuen, also auch dezidiert eben eine Bandbreite an Autorinnen und Autoren und auch Lesetipps anzubieten?
Ja, das ist ein ganz wesentliches Moment und ich merke auch immer wieder, dass man sagt, den kannte ich nicht oder ich kannte ihn nicht mehr. Es geht auch darum, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die einen Hype haben und plötzlich sind sie wie vergessen oder sie sind stille Autoren, wie zum Beispiel auch Sophie Mereau, die ganz wichtig, die erste Berufsschriftstellerin, die natürlich hinter Hölderlin zurücktritt in diesem Jahr, wenn die Feiern in Marbach und Baden-Württemberg ausgerichtet werden.
Sie bieten neben dem Literaturkalender auch Jazz, Musik, Küchen- und Kinderkalender an. Das sind ja nicht bloß hübsche Geschenkartikel, sondern Sie stehen mit Ihren literarischen Kalendern ja auch in einer langen Kalendertradition, könnte man sagen. Ja, also schon sehr früh wurden manchen Kalendern ja kleine Kurzgeschichten beigegeben, so vor allem für die ländliche Bevölkerung damals zur Unterhaltung, ja, weil es sonst nur die Bibel gab und keinen anderen Lesestoff. Eine besondere Blüte erlebte die Kalendergeschichte dann im frühen 19. Jahrhundert durch Johann Peter Hebel. Aber Sie übernehmen für Ihre Kalender ja keine ganzen Geschichten, ne, sondern es ist ja auch kein Büchlein, sondern hängt an der Wand. Sehen Sie sich trotzdem in dieser Kalendertradition?
In gewisser Weise ja. Und trotzdem, es sind andere Kalender. Es sind ja keine Wandkalender gewesen. Es sind ja Kalenderbücher gewesen. Und insofern ist ein Wandkalender eine Anthologie der Weltliteratur an der Wand. Die Wandkalender haben eigentlich erst so in der Nachkriegszeit begonnen, ab und an mal irgendwo an der Küchenwand zu hängen. Da gab es diese kleinen Drogeriekalender oder die Kalender vom Bäcker und so weiter. Also als wir begonnen haben, da war es also einerseits tatsächlich so, dass es im Westen, die Mauer stand ja noch, im Westen eigentlich nur sowas wie mit Goethe durchs Jahr gab. Oder eben auch literarische Jahreskalender in Buchform. Es gab aber etwas, und den gibt es heute noch, unsere große Konkurrenz sozusagen, auf der anderen Seite der Mauer, im Aufbauverlag, den Aufbaukalender. Und da war plötzlich einfach die Idee, dass ich mir sagte, jetzt mache ich einen für den Westen. Einen mit dem Ziel, die westliche Literatur in diesem Kalender zu zeigen. Und so haben wir begonnen mit diesem Kalender Und das war schon das Erstaunliche. Wir haben dann sehr, sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt. Es war ein Geheimtipp. Und der Geheimtipp blieb aber nicht sehr lange ein Geheimtipp, sondern es kam dann der Katzenkalender. Dann kam ein nächster literarischer Kalender. Und das, was wir jetzt erleben, ist ja ein ungeheurer Boom. Geradezu eine Explosion an Kalendern. Es ist ihm ein Markt.
Der Kalendermarkt ist explodiert. Es gibt immer mehr Produkte. Gar nicht so einfach, da den Kopf über Wasser zu halten, stelle ich mir vor, als kleiner, wenn auch inzwischen renommierter, aber doch im ein Verlag unter vielen. Ja. Sie sitzen jetzt aber wahrscheinlich trotzdem schon am Kalender für 2021. Ja. Was wird denn das Thema sein und wie weit
soll
sind Sie?
Soll ich es jetzt schon verraten? Es ist ganz einfach. Momente der Hoffnung.
Ja, und wie weit sind Sie?
Am Anfang. Weiter noch nicht. Also natürlich stehen die Namen stehen fest. Und das Interessante im Gegensatz zu diesem Jahr ist beim nächsten Jahr wirklich so viele 100, 150-Jährige. Proust vor 150 Jahren geboren, Baudelaire vor 200 Jahren. Es ist unglaublich.
Also wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Sie arbeiten jetzt dran. Elisabeth Rabe, Sie leiten die Edition Momente, in der Küchen, Jazz, Musik, Kinderkalender erscheinen und auch der bekannte Literaturkalender, über den wir jetzt vor allem sprachen. Ja. Thema dieses Jahr ist vom Glück und Leid des Seins. Elisabeth Rabe, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, und ich danke Ihnen auch sehr. Vielen Dank.
Und jetzt hören wir noch eine Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel, dem wahrscheinlich größten Kalendergeschichtenverfasser im deutschen Sprachraum. Sie heißt »Das fremde Kind« und sie erschien 1812 im rheinländischen Hausfreund, einem in jenen Jahren sehr gebräuchlichen Volkskalender. Johann Peter Hebel stammte aus dem Südbadischen. Als er »Das fremde Kind« schrieb, war er aber schon lange Gymnasiallehrer in Karlsruhe. Die Geschichte führt noch einmal mitten hinein in den winterlichen Schwarzwald. Und sie ist erbaulich, ganz wie es sich für eine Kalendergeschichte gehört. Es liest Johannes Wördemann.
Das fremde Kind. Durch den Schnee und durch die Tannen des Schwarzwalds kommt abends am 5. Dezember 1807 ein achtjähriges Mägdlein, halb barfuß, halb nackt, vor das Häuslein eines armen Taglöhners im Gebirg, und gesellt sich mir nichts, dir nichts zu den Kindern des armen Mannes, die vor dem Hause waren und gaukelt mit ihnen, geht mit ihnen, mir nichts, dir nichts in die Stube und denkt weiter nimmer ans Fortgehen. Nicht anders als ein Schäflein, das sich von der Herde verlaufen hat und in der Wildnis herumirrt, wenn es wieder zu seinesgleichen kommt, so hat es keinen Kummer mehr. Der Taglöhner fragt das Kind, wo es herkomme. Oben, Aben, von Gutenberg. Wie heißt dein Vater? Ich habe keinen Vater. Wie heißt deine Mutter? Ich habe keine Mutter. Wem gehörst du denn sonst an? Ich gehöre niemand sonst an. Aus allem, was er fragte, war nur so viel herauszubringen, dass das Kind von den Bettelleuten sei aufgelesen worden, dass es mehrere Jahre mit Bettlern und Jaunern sei herumgezogen, dass sie es zuletzt in St. Peter haben sitzen lassen und dass es allein über St. Märgen gekommen sei und jetzt da sei. Als der Taglöhner mit den Seinigen zu Nacht aß, setzte sich das fremde Kind auch an den Tisch. Als es Zeit war zu schlafen, legte es sich auf die Ofenbank und schlief auch, so den anderen Tag, so den dritten. Denn der Mann dachte, ich kann das arme Kind nicht wieder in sein Elend hinausjagen, so schwer es mich ankommt, eins mehr zu füttern. Aber am dritten Tag sagte er zu seiner Frau, »Frau, ich will's doch auch dem Herrn Pfarrer anzeigen.« Der Pfarrherr lobte die gute Denkungsart des armen Mannes, der Hausfreund auch. »Aber das Mägdlein«, sagte der Pfarrherr, »soll nicht das Brot mit euren Kindern teilen, sonst werden die Stücklein zu klein. Ich will ihm einen Vater und eine Mutter suchen.« Also ging der Pfarrherr zu einem wohlhabenden und gutdenkenden Mann in seinem Kirchspiel, der selber wenig Kinder hat und der Hausfreund weiß just nicht, wie es dem Manne sagte. Peter, sagte er, wollt ihr ein Geschenk annehmen? Nachdem's ist, sagte der Mann, es kommt von unserem lieben Herrgott. Wenn's von dem kommt, so ist's kein Fehler. Also bot ihm der Pfarrherr das verlassene Mägdlein an und erzählte ihm die Geschichte dazu, so und so. Der Mann sagte, ich will mit meiner Frau reden, es wird nicht fehlen. Der Mann und die Frau nahmen das Kind mit Freuden auf. Wenn's gut tut, sagte der Mann, so will ich's erziehen, bis es sein Stücklein Brot selber verdienen kann. Wenn's nicht gut tut, so will ich's wenigstens behalten, bis im Frühjahr. Denn dem Winter darf man keine Kinder anvertrauen. Jetzt hat er es schon viermal überwintert und viermal übersommert auch. Denn das Kind tat gut, ist folgsam und dankbar und fleißig in der Schule, und Speise und Trank ist nicht der größte Gotteslohn, den das fromme Ehepaar an ihm ausübt, sondern die christliche Zucht, die väterliche Erziehung und die mütterliche Pflege. Wer das fremde Töchterlein unter den anderen in der Schule sieht, sollte es nicht erkennen. So gut sieht es aus und so sauber ist es gekleidet. So etwas tut dem Hausfreund wohl, und er könnte den braven Taglöhner und die braven Pflegeeltern des Kindes mit Namen nennen, wer sie sind und wie sie heißen. Aber über seinen Mund kommt's nicht.
Andere Zeit, anderer Ort. Japan im Jahr 1950. In jenem Jahr verzweifelte ein buddhistischer Mönch an der Makellosigkeit des goldenen Pavillon in Kyoto. Ein wirklich überirdisch schöner Tempel, dieser Kinkakuji. Weil er diese Schönheit nicht ertrug, brannte der Mönch den Tempel nieder. Ein feuriger Akt, der den an Obsessionen auch nicht gerade armen Autor Yukio Mishima faszinierte. Er besuchte den Pyromanen im Gefängnis und ließ sich von ihm zu einem Roman inspirieren. Der Tempelbrand hieß der Roman früher, lange war er vergriffen. Jetzt ist er unter dem Titel Der goldene Pavillon in einer Neuübersetzung erschienen. Isabella Arcucci hat ihn gelesen.
Misoguchi ist ein Außenseiter. Er gilt als hässlich, kommt aus bescheidenen Verhältnissen und er stottert.
Es war der erste Laut, den ich nie richtig herausbrachte. Dieser erste Laut war wie das Schloss an der Tür zwischen meinem Inneren und dem Außen, und nie ließ es sich reibungslos öffnen. Die meisten Menschen geboten frei über ihre Rede, wodurch die Tür zwischen Innen- und Außenwelt stets angelehnt blieb und ein ständiger Luftzug hindurchstrich. Aber bei mir war das partout nicht möglich. Das Schloss an meiner Tür war verrostet.
Von klein auf ist Misoguchi dem Mobbing seiner Schulkameraden ausgesetzt. Er wächst in den 1930er, 40er Jahren in einer ländlichen Gegend in Japan auf. Sein Vater ist buddhistischer Priester. Dass Priester eine Familie gründen, ist in Japan normal. Schon früh erzählt der Vater seinem Sohn von der Schönheit des goldenen Pavillons, der, eingebettet in eine Parklandschaft, an einem künstlichen See steht, in dessen Oberfläche er sich spiegelt. Ein architektonisches Meisterwerk aus dem 14. Jahrhundert, das Teil einer zen-buddhistischen Klosteranlage in Kyoto ist. Dorthin schicken die Eltern den inzwischen 17-jährigen Misoguchi, damit er Novize wird. Und irgendwann, so der Traum der ehrgeizigen Mutter, Abt des Klosters. Der Teenager leidet unter dem Erwartungsdruck seiner Familie, unter seinen Komplexen und seinem Selbsthass. Alles, was er selbst nicht besitzt und nie zu erreichen glaubt, Schönheit, Würde, Anerkennung, sieht er in dem goldenen Pavillon vereint. Der wird deshalb zur absoluten Obsession für ihn. Als Misoguchi wegen wiederholten Fehlverhaltens kurz vor dem Rauswurf aus dem Kloster steht, setzt er den goldenen Pavillon in Brand. So ganz grob der Plot des Romans »Der goldene Pavillon«, der nun 63 Jahre nach Erscheinen der japanischen Originalausgabe in einer deutschen Neuübersetzung vorliegt. Sein Autor, der mehrmals für den Literaturnobelpreis gehandelte Yukio Mishima, hatte sich diese Geschichte nicht selbst ausgedacht. Am 2. Juli 1950 brannte der Kinkaku, der goldene Pavillon in Kyoto, tatsächlich ab. Der Brandstifter war ein Novize, der vermutlich unter Schizophrenie litt. Mishima war fasziniert von dem Fall. Er besuchte den Brandstifter im Gefängnis und wollte mehr über die Motive des stotternden jungen Mannes erfahren. So kam es zu einem Gespräch, das zur Grundlage für den Roman »Der goldene Pavillon« wurde. Ein Buch, das den Leser von der ersten Seite durch seine Vielschichtigkeit packt. Einerseits ist es die Geschichte eines seelisch gequälten Teenagers, der verzweifelt nach Orientierung sucht. Sein von Tuberkulose gezeichneter Vater ist kein männliches Vorbild. Die Mutter, die den Vater betrügt, rührselig tut und gierig die Karriere des Sohnes vorantreibt, widert Misoguchi geradezu körperlich an. Die Ohnmachtsgefühle, die den Teenager quälen, lassen ihn in Allmachtsfantasien abdriften, in denen er davon träumt, als blutrünstiger Tyrann Rache an seiner Umwelt zu üben.
So ergötzte ich mich an Fantasien von der Hinrichtung meiner Lehrer und Mitschüler, die mich tagtäglich verhöhnten. Zugleich jedoch träumte ich davon, ein genialer, von friedvollen Visionen erfüllter Künstler zu sein, der über tiefe innere Einsichten verfügte. Mochte meine äußere Erscheinung noch so armselig sein, meine innere Welt war reicher als die aller anderen.
Gekränkter Narzissmus. Ein Schlagwort, das auch heute noch fällt, wenn es um die Motive von Attentätern, Terroristen oder Amokläufern geht. Auch der Autor Yukio Mishima selbst war wohl so ein Narzisst. Ein genialer Künstler, der sich mit den alten Werten der japanischen Samurai-Kultur identifizierte, eine Privatarmee gründete, welche die Kaiserherrschaft wiederherstellen sollte, und der schließlich mit 45 Jahren spektakulär vor laufenden Kameras Seppuku beging, rituellen Samurai-Selbstmord durch Bauchaufschlitzen. Im Ausland wurde Mishimas Suizid als Beweis dafür gesehen, wie sonderbar die Japaner sind. In Japan selbst schämte man sich lange für das Enfant terrible Mishima und ignorierte sein Werk am liebsten. Wie brillant Mishima jedoch als Autor war, zeigt Ursula Gräfes Neuübersetzung des Goldenen Pavillon. Denn Misoguchis Geschichte ist nicht nur das Psychogramm eines jugendlichen Attentäters, sondern gleichzeitig ein Roman über die Philosophie des Zen-Buddhismus. Misoguchi, der unter seiner eigenen Hässlichkeit und Bedeutungslosigkeit leidet, sehnt sich nach Schönheit, wie er sie in der Vollkommenheit des Goldenen Pavillons zu erkennen glaubt. Eine Schönheit, die ihn quält, weil er sich von ihr zurückgestoßen fühlt, sie ihn in seiner Rolle als hässlicher Außenseiter bestätigt. Doch Schönheit ist nach buddhistischer Auffassung nicht mehr als ein Trugbild und wie alles Irdische der Vergänglichkeit unterworfen. Anders der Kinkaku, der goldene Pavillon. Er blieb sogar von den Luftangriffen des Zweiten Weltkriegs unberührt und er strahlte am Tag von Japans Kapitulation wie eh und je im Glanz.
Nie hatte er so gestrahlt, nie sich auf diese Weise jeglicher Deutung entzogen. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass mir bei seinem Anblick die Knie zitterten und der kalte Schweiß auf die Stirn trat. Dort war die Schönheit und hier war ich. Und so würde es bleiben, solange die Welt bestand.
Der goldene Pavillon nimmt für Misoguchi den Raum einer absoluten, geradezu göttlichen Wahrheit ein und hemmt seine gesamte Existenz. Selbst als er gerade dabei ist, mit einem Stubenmädchen aus einer billigen Pension seine Jungfräulichkeit zu verlieren, drängt sich die Vision des Kinkaku, des goldenen Pavillons, dazwischen.
Das Mädchen aus der Pension wurde kleiner, flog davon wie ein Staubkorn im Wind. Damit wies der Kinkaku nicht nur sie zurück, sondern auch meine Bemühungen um das Leben. Wie konnte ich, umgeben von solch lückenloser Schönheit, noch die Hand nach dem Leben ausstrecken?
Dem Leben entsagen, unempfänglich werden für seine Freuden wie für seine Schmerzen. Das ist Bedingung, um nach buddhistischer Auffassung Erleuchtung zu erlangen. Doch Misoguchi spürt, dass ihn der goldene Pavillon zwar am irdischen Leben hindern will, ihm aber auch die Erleuchtung versagt. Wie eine abweisende Geliebte erhebt sich der Kinkaku, der goldene Pavillon, höhnisch über Misoguchis kümmerliche Existenz. Und statt ihn zu sich heraufzuziehen, stößt er ihn immer wieder zurück. Misoguchi bleibt nur eine Chance, ein zerstörerischer Befreiungsschlag. Als Leser folgt man gebannt den so komplizierten wie abgründigen Überlegungen des Helden und taucht tief ein in die so fremde und faszinierende Gedankenwelt des Zen-Buddhismus. Dass dies bei aller Komplexität nicht ermüdend wirkt, liegt vor allem an Mishimas temporeicher und lebendiger Erzählweise. Es gelingt ihm hervorragend, das japanische Klosterleben in stimmungsvollen, eindringlichen Bildern heraufzubeschwören. Und er kommt auch bei der Ausführung langer philosophischer Gedanken nie ins Schwadronieren, sondern treibt immer die Handlung voran. Und da ist natürlich Mishimas poetische Sprache. Ursula Gräfe hat sie meisterhaft ins Deutsche übertragen, sodass der goldene Pavillon nichts von seinem Funkeln verloren hat.
Yukio Mishimas Roman »Der goldene Pavillon«. Ursula Gräfe hat ihn aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Kain und Aber. Sie hörten eine Rezension von Isabella Arcucci, hier auf SWR 2. Eintauchen in die Alltagsgeschichten der Millionenmetropole Bogotá. Diese Möglichkeit hat man nicht so oft, denn besonders viele Bücher aus Kolumbien werden nicht ins Deutsche übersetzt. Jetzt aber gibt es Die Kosmetikerin von Melba Escobar, die in Bogotá lebt. Da die 43-Jährige auch als Journalistin arbeitet, kennt sie sowohl die Welt der Armen wie auch die der Reichen. Im Salon der Kosmetikerin Karen führt sie beide Welten zusammen. Und einen Mordfall gibt es auch. Eva Kanowski stellt Melba Escobars Kosmetikerin jetzt vor.
Claire verabscheut die Stadt und die Gesellschaft, in der sie lebt. Und die meisten kolumbianischen Frauen kann sie nicht ausstehen. Melba Escobar braucht für ihren Roman Die Kosmetikerin keinen Anlauf. Sie ist schon im ersten Satz auf 180.
Ich hasse alles, was diese nicht biologisch abbaubaren Frauen mit ihren gezupften Augenbrauen repräsentieren. Ich hasse ihre schrillen, gekünstelten Stimmen, als wären sie vierjährige Püppchen, kleine Drogenbaronschlampen, die wie ein Phallus in den Körper einer Frau gezwängt sind. Alles ist so verworren. Diese Macho-Kindfrauen verstören mich. Sie deprimieren mich. Bei ihrem Anblick muss ich daran denken, was alles kaputt und faul ist in diesem Land, in dem der Wert von Frauen an der Größe ihres Hinterns, der Form ihrer Brüste und ihrer Wespentaille gemessen wird.
Solche Frauen sind Kundinnen der Kosmetikerin Karin, deren tragische Geschichte Claire hier erzählt. Auch Claire besucht den Schönheitssalon, in dem Karin arbeitet. Durch Zufall wird die 57-jährige Psychoanalytikerin in Karins Unglück hineingezogen. Karin gerät zu Unrecht in die Mühlen der Justiz und was ihr widerfährt, bestätigt nur allzu gut, dass viel faul ist im Staate Kolumbien und Claire mit Fug und Recht gegen das Land wettert. Sie hat sich dort immer ein wenig fremd gefühlt, da ihr Vater Franzose war und sie viele Jahre in Paris verbracht hat. Dabei gehört Claire selbst zu den Wohlhabenden in Bogotá und lebt infolgedessen im Norden der Stadt, unter ihresgleichen. Arme Leute wie Karin leben im Süden oder in einem der Elendsviertel der Außenbezirke. Schon die Schilderung des Alltagslebens in der kolumbianischen Hauptstadt ist klasse. Sie führt mitten hinein in die rastlose 8-Millionen-Metropole.
Beim Überqueren der 100. Straße war sie wie benommen von der Huperei, den Auspuffgasen, den grünen Stadtbussen, die so alt waren wie der Hunger der Bettler, von den mit Fensterputzern bewaffneten Krüppeln auf der Jagd nach ein paar Münzen, den Vertriebenen mit ihren schmutzigen Pappschildern, auf denen die immer gleichen Schauermärchen von ausgelöschten Volksgruppen oder Massakern standen, mit schwarzem Filzstift und in der Handschrift einer Person, die nur bis zur 3. Klasse gekommen war.
Mit der Distanz eines Menschen, der wegen der langen Jahre in Paris nicht wirklich dazugehört, lässt Escobar ihre Erzählerin Claire die Klassengesellschaft schildern, wie sie sich im Stadtbild und im Umgang der Menschen miteinander widerspiegelt. In Europa kennt man eine derart sichtbare Trennung der sozialen Schichten nicht. Vor allem aber gelingt es der Autorin, die Stimmung in Bogotá einzufangen. Sie schreibt von der Enge oder den Gerüchen im Bus, mit dem Karen fährt, aber auch von den Luxuskarossen der Reichen. Dabei ist Escobars detailgetreue Prosa so rau wie die Stadt selbst und gibt perfekt die Beklemmung wieder, mit der man sich in Bogota bewegt. Der Schönheitssalon ist einer der Orte, an denen die beiden Welten der Armen und Reichen aufeinandertreffen. Claire ist Kundin von Karin, einer attraktiven Mulattin aus der Hafenstadt Cartagena. Claire findet, dass Karin anders ist als die meisten Frauen in Bogota.
Karin ist ein großes Mysterium. Besonders in einer Stadt wie dieser, wo alle zu sein scheinen, wer sie sind, und in deren Kleidungsstil, Ausdrucksweise und Wohnort ein so berechenbarer wie stereotyper Verhaltenskodex eingeschrieben ist. Ihre Figur, schlank und kraftvoll wie die einer Gazelle, aber vor allem eine gewisse Sanftheit in ihrem Gesichtsausdruck, erregte meine Aufmerksamkeit.
Weil sie von der schönen, sanften Mulattin fasziniert und wohl auch ein wenig verliebt in sie ist, lässt sich Claire fortan regelmäßig von Karin epilieren und massieren. Während der Behandlungen berichtet Karin ihrer Kundin von sich und Claire gibt die Informationen später an den Leser weiter, wobei sie von sich selbst nur wenig einpflicht. Der Entschluss, Karens unfassbare Geschichte in einem Buch zu erzählen, reift in ihr, als Karin irgendwann nicht mehr sanft ausschaut, sondern elend und verzweifelt. Die Kosmetikerin tut Claire leid und sie hofft, ihr zu helfen, indem sie öffentlich macht, wie die Gewalt und die Skrupellosigkeit in der Hauptstadt die arme junge Frau aus der Provinz immer mehr in den Abgrund reißen. Zuerst werden Karin bei einem Einbruch in ihre Wohnung die wenigen Ersparnisse gestohlen, von denen sie ihren kleinen Sohn zu sich holen wollte. Und dann wird sie auch noch vergewaltigt.
Es war alles so schnell gegangen. Karin schrie nicht mehr, sie blinzelte nicht mehr, sie atmete nicht mehr. Sie begriff weder, was geschah, noch ob es wirklich geschah, bis der Schmerz so groß wurde, dass sie ihm nicht mehr entkam. Das Gefühl zu ersticken hinderte sie daran, erneut zu schreien oder es gar zu versuchen. Die Augen dieses Mannes hatten sich in ihren Magen gebohrt wie Faustschläge.
Danach trifft Karin eine Entscheidung, die ihr endgültig zum Verhängnis wird. Weil sie schnell zu Geld kommen will, um ihren Sohn doch noch zu sich holen zu können, schläft sie mit Männern aus bester Gesellschaft gegen Bezahlung. Und einer von ihnen sorgt dafür, dass Karin in falschen Verdacht gerät. Sie wird mit dem Mord an einer Gymnasiastin aus gutem Hause in Verbindung gebracht, die sich von Karin vor einem Date hat behandeln lassen und am Tag darauf tot aufgefunden wird. Claire kennt Karins spendabelsten Freier und so entsteht eine weitere Verbindung zwischen den beiden Frauen. Prostitution ist wie ein Schönheitssalon eine der wenigen Schnittstellen zwischen Arm und Reich. Melba Escobars Roman zeichnet nach, wie sich in Kolumbien mafiöse Strukturen und Gewalt auch jenseits des Drogenhandels breitgemacht haben. Und zwar in den vermeintlich besten Kreisen sowie in der sogenannten politischen Elite. Geld ist oft gleichbedeutend mit Straflosigkeit. Für Menschen ohne Vermögen und politische Beziehungen wie Karin dagegen stehen die Chancen schlecht, Recht zu bekommen. Einzig Claire versucht, Karin zu helfen. Und prompt taucht einer von Karins Peinigern in ihrer Praxis auf, vermeintlich zur Psychoanalyse. So gerät auch Claire in Gefahr. Man kann das Buch einfach nur als spannenden, mit viel Energie erzählten Thriller lesen, in dem eine naive junge Frau schuldlos in den Sumpf des Verbrechens gezogen wird. Die Kosmetikerin ist aber auch ein Sittenbild der kolumbianischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der das Verbrechen nie weit entfernt und die Angst davor immer präsent ist. Aber immer wieder gibt es Menschen wie Melba Escobars kraftvolle Romanfigur Claire, die sich dagegen auflehnen, indem sie offen aussprechen, wie es um Kolumbien bestellt ist.
Die Kosmetikerin heißt der neue Roman der Kolumbianerin Melba Escobar. Sibylle Martin hat ihn aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er als Taschenbuch im Heine Verlag. Sie hörten eine Rezension von Eva Kanowski. Die Nauninstraße in Berlin-Kreuzberg. Ein wichtiger Punkt auf der literarischen Landkarte der Stadt und eigentlich des ganzen Landes. Heute denkt man vor allem ans Ballhaus Naunienstraße, in dem auch Migranten Theater machen. Doch schon in den 70ern verewigte Aras Ören die Naunienstraße in seinen Gedichten. Geboren in Istanbul, kam er 1969 nach West-Berlin. Was er schrieb, nannte man damals Gastarbeiterliteratur. Lange Zeit waren seine Bücher nur noch antiquarisch erhältlich. Jetzt aber hat der Verbrecherverlag drei von Örens Langgedichten in einem Sammelband neu aufgelegt und zu seinem 80. Geburtstag in einer großen Veranstaltung präsentiert. Ulrich Rüdenauer war dabei.
Im Jahr 1955 wurde in Rom das sogenannte Anwerbeabkommen mit Italien unterzeichnet, zur weiteren Ankurbelung des Wirtschaftswunders. Später kamen solche Abkommen mit Spanien, Griechenland und der Türkei zustande. Man nannte die Menschen, die zu Hunderttausenden der Strahlkraft der D-Mark folgten, Gastarbeiter. Sie blieben Fremde in dem Land, das sie gerufen hat, aber sie entfremdeten sich auch von ihrer Heimat. Der Theatermacher und Schriftsteller Aras Ören, der 1969 nach Deutschland zog, spricht von namenlosen Niemands. Aras Ören hat die Erfahrung der Einwanderer in den 70er Jahren auf eindringliche Weise in Literatur übersetzt. Sein Text »Was will Njasi in der Naunienstraße« erschien 1973, »Der kurze Traum aus Kjartani« 1974 und »Die Fremde ist auch ein Haus« 1980. Es sind drei Poeme, drei Prosagedichte, die etwa von Njasi erzählen, der als Stanzer bei der Preussag arbeitet. Viele Figuren, viele alltägliche Geschichten haben Eingang gefunden in die Berliner Trilogie, die nun in einem Band neu im Verbrecherverlag herausgekommen ist. In seinem Vorwort schreibt Aras Ören, wir hören den Autor diese Zeilen selbst vortragen, fast ein halbes Jahrhundert später.
Ich widme diese neu verlegte, jetzt 46 Jahre alte Trilogie der ersten und zweiten Generation von Menschen aus der Türkei. Sie haben einen unvergesslichen Anteil an unserem heutigen Wohlstand und kulturellem Reichtum.
Tatsächlich ist die Wirkung dieser Bücher für Generationen gerade türkischer Einwanderer kaum zu ermessen. Sie waren Orientierungspunkte und Wegweiser, Mutmacher und Trostspender. Aus Anlass seines 80. Geburtstages hat die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Akademie der Künste in Berlin und dem Verbrecherverlag Aras Ören kürzlich einen literarischen Abend gewidmet, eine Lesung und Diskussionsrunde. Eine Feier außerdem mit alten Freunden Örens und vielen jüngeren Leuten, Deutschen wie Türkischstämmigen, die in ihm einen Autor sehen, der gerade fürs Heute neue Relevanz hat. Die junge Lyrikerin Safiye Can brachte bei dieser Veranstaltung die Geltung des Dichters auf den Punkt.
Ich habe den Namen gelesen in einer Buchhandlung und fühlte mich angekommen. Und ich glaube, so geht es auch einigen anderen. Und dafür muss man nicht mal Autor sein, um dieses Gefühl zu bekommen, weil er die Stimme für viele von uns war. Also nicht nur, so empfinde ich es, für meinen Großvater und meine Eltern, sondern auch die Stimme für deren Kinder und Kindeskinder.
Doch nicht nur für die türkische Community und nachfolgende Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Safiye Can, Emine Sevgi Östermau oder Feridun Saymoğlu ist Örens Werk von impulsgebender Bedeutung. Auch jedem anderen Leser bietet es Einblicke in die Empfindungswelten der türkischen Einwanderer, die Bedingungen, unter denen sie sich ein neues Leben aufbauen mussten. Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag.
Der erste deutsche Dichter, der auf Türkisch schreibt. Und vielleicht muss man das einfach mal einsehen. Seither gibt es viele, die auf Russisch schreiben, die auf Persisch schreiben oder in anderen Sprachen und die hier auch sehr erfolgreich waren. Aber er ist tatsächlich auch deshalb zu Recht der erste Camusso-Preisträger gewesen, weil die Wahrnehmung dafür war durch die Nazi-Zeit zerstört. Und im Grunde müssen wir alle Aras dankbar sein, dass er uns wieder klargemacht hat, dass es sehr schön, wenn nicht nur in ein Land, sondern auch in die Literatur migriert wird.
Nun besteht dank des Verbrecherverlags noch einmal die Gelegenheit, mit Ören zusammen in die Kreuzberger Naunienstraße zurückzukehren. Seine Trilogie ist eine großartige literarische Wiederentdeckung. Schon auf den ersten Seiten verfällt man Örens Ton, der zwischen lakonischen Beschreibungen und hochpoetischen Bildern, zwischen Aufbegehren und Zweifel changiert. Folgen wir einer seiner Figuren, die auch aus einer entlegenen Gegend der Türkei nach Kreuzberg geweht wurde, gelesen von Robert Stadelober.
Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken. Und der Türke rannte hinter seinem Schnurrbart her und fand sich in der Naunienstraße. Er zog in die Wohnung unter Frau Kutzer. Er war zurückhaltend, ein Mann mittleren Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, ist er leise wieder gegangen. Er ist gegangen, aber ihm nach drängten seine Landsleute, Frauen, Männer, Kind und Kegel, und die Nauninstraße wurde voll von frischem Thymiangeruch, voll frischem Hass, voll Sehnsucht, voll mit Hoffnung, bedeckt mit Steppenduft. Und die Nauninstraße, dämmerig feucht, nahm sie auf, die aus den Orten der Wildnis.
Es sind diese Gefühle von Fremdheit und ins Schwanken geratener Identität, die Aras Irn in seinem Werk beschäftigen. Die Wut und Hoffnung, die seine Bewohner der Nauninstraße, ob Deutsche oder Türken, antreiben, laufen aber nicht ins Leere, verwandeln sich selten in Resignation. Auch wenn die Verzweiflung oftmals spürbar bleibt in diesen poetischen Alltagserkundungen, wenden sich die Empfindungen immer wieder ins Politische. Irn erzählt aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Stimmen. Nicht nur für diejenigen, die kommen, verändert sich das Leben, sondern auch für jene, die schon da sind und die sich in der neuen Situation zurechtfinden müssen. Erinnerungen drängen sich, wenn das Jetzt etwas Bedrängendes hat, bei allen umso stärker in die Gegenwart. Die Jahre sind wie Schluchten, die ich hinter mir habe, heißt es einmal. Wenn ich mich umsehe, wird mir schwindlig. Das Glück ist ein Luxus, von dem kaum einer, weder Nyasi noch Frau Kutze noch Emine, zu träumen wagen. Aber ein gerechteres Leben sollte am Horizont der Nauninstraße zumindest aufscheinen, denn alle, die ihre Arbeitskraft geben, sie haben den gleichen Anteil an der Welt, sie müssten ihn haben. Aras Irn war damals nicht nur Dichter, einer mit politischem Bewusstsein und Haltung, er war auch eine schillernde, prägende Gestalt. Beim SFB hatte er gewichtigen Anteil an der Gründung der türkischen Redaktion, er war umtriebig in der kulturellen Szene Westberlins. Das Stück Aşk Mag Ve Ölüm der neuen deutschen Welle-Band Ideal basiert auf einem Gedicht Aras Irns. Die Liebe, die deutsche Mark und der Tod bilden eine Einheit. Alles ist miteinander verbunden. Die Versprechen erweisen sich als Illusionen. Die Hoffnungen zerschellen an einer knallharten Währung. Die Jahre vergehen, während man die falschen Götzen anbetet. Angesichts rassistischer Umtriebe in Deutschland ist es gerade recht an der Zeit, Aras Irn wiederzulesen. Seine Gedichte sind eine Schule der Empathie und des Widerstands. Irn soll denn auch das letzte Wort gehören, mit einem Ausschnitt aus dem Schlussteil der Berliner Trilogie, der die Zerrissenheit der Einwanderer kenntlich macht und das Selbstbewusstsein, das daraus erwachsen kann.
Die Fremde begann schon in der Heimat, aber mein Vater nannte sie Deutschland. Ich nenne sie jetzt Türkei. Als ich herkam, war ich 5 Jahre alt. Seit 10 Jahren bin ich hier. Meine Brüder sind in Berlin geboren. Wo ist jetzt meine Fremde? Wo meine Heimat? Die Fremde meines Vaters ist meine Heimat geworden. Meine Heimat ist die Fremde meines Vaters. Streichen Sie bitte meinen Namen im Pass meines Vaters. Ich möchte einen eigenen Pass in der Tasche haben. Wer mich danach fragt, dem will ich ehrlich sagen, wer ich bin. Ohne Scham, ohne Furcht und fast noch ein bisschen stolz darauf. Das Jahrhundert, in dem ich lebe, hat mich so gemacht. Geboren 1963 in Kayseri, Wohnort Berlin-Kreuzberg.
Drei Poeme, drei Prosagedichte von Aras Irn in einem Band. Das ist die Berliner Trilogie, die jetzt wieder erhältlich ist im Verbrecherverlag. Die Texte haben aus dem Türkischen übersetzt Ahmet Schmiede, Johannes Schenk, Jürgen Theobaldi und Gisela Kraft. Sie hörten einen Bericht von Ulrich Rüdenauer. Die Sendung geht nun langsam zu Ende und ich nenne Ihnen noch einmal die 6 neuen Titel, die wir heute besprochen haben. Das waren Sophie Kalls Adressbuch, erschienen im Surkamp Verlag. Der Literaturkalender 2020 aus der Edition Momente. Wir lasen Johann Peter Hebels Kalendergeschichte Das fremde Kind und besprachen Yukio Mishimas Goldenen Pavillon, Verlag Kein und Aber. Melba Escobars Roman Die Kosmetikerin, Heine Verlag und Aras Irns Berliner Trilogie, Verbrecher Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Estampi vom Ensemble Nun. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel Die Europäer nach einem Roman von Henry James. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.